Fange ich doch an der Stelle erstmal an und sag, es ist mir eine riesen Freude, dass so viele Leute hier für Science gekommen sind. Also so erstmal an der Stelle Applaus für euch, weil ihr kennt das bestimmt. Also wenn man so eine Aufgabe hat, irgendwie vielleicht hier, willst du irgendwas moderieren und auf einmal ist das etwas, was man selber auch noch so geil findet, dann ist das erstmal eine total tolle Sache und anscheinend bin ich gar nicht so eine Alleinpflanze, sondern ganz viele andere Menschen auch und darum würde ich an der Stelle kommen, das wird ja richtig schöne Sache, weil Slam ist ja auch immer so ein bisschen wie Battle und wer weiß, was da alles kommt. Und ich sehe da drüben schon 4 Freundinnen, die eigentlich sogar 12 sind, aber das kommt gleich alles. Darum, ich mache jetzt erstmal Folgendes, bevor es hier richtig losgeht. Für die tolle Sache, Weltrettung braucht Wissenschaft. Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit. Und ich glaube, da könnten wir erstmal alle nicken und Applaus machen, dass unsere spannenden, drängenden Fragen Antworten brauchen. Und diese Antworten kriegen wir unter anderem von diesen 4 Menschen. Und jetzt, wie viel soll ich denn noch sagen, dass ihr jetzt mal auf die Bühne kommt? Applaus! So. Ring. Ich sage jetzt erstmal nur die Vornamen, weil gleich geht's dann sozusagen ja in medias res. Ich sage erstmal schön, dass Franka da ist, dass Sarah frei ist, dass Simon da ist und dass Daniel da ist. Ja. Darum. Und erstmal muss ich sagen, das ist schon mal ein Träumchen. Ihr seid alle da. Und das Tolle ist erstmal, warum sind das hier diese 4 Charaktere? Ist ja wieder das A-Team oder irgendwie so. Kommen jetzt hier hin, erzählen uns einem von Wissenschaft. Das ist so ein bisschen wie so eine Heldinnenreise. Diese 4 Wesen haben sich kennengelernt auf so Science Slam. Also dort, wo man sich eigentlich battelt, wie Berliner Battle Rap, nur halt mit Inhalt. Und an der Stelle ist es einfach so, finde ich super. Ihr habt gemerkt, wir haben hier Themen und die wollen wir rausbringen. Ich glaube, das kennt jeder von uns, kennt irgendwie so, wir haben Ziele, Sachen zu kommunizieren, aber die Sachen so zu verdampfen, dass das dann auch viele sind, das ist die eigentliche Herausforderung. Und was diese 4 dann gemacht haben, ist sozusagen nicht nur, dass sie sich kannten, sondern sie haben gesagt, ey, Meiße, wir schreiben einfach mal ein Buch. Und an der Stelle ist sozusagen ein Buch entstanden, aber an der Stelle, erzähl du doch einfach mal, irgendwie, das ist doch viel einfacher, als wenn ich jetzt hier, wie kam es zu diesem Ding, dass ihr jetzt plötzlich hier als Quartett, aber eigentlich 12 Menschen.
Okay, hi erstmal. Super froh hier zu sein, super froh über diese tolle Anmoderation. Achtet auf die Bildschirme, weil das ist hier Science Slam und da geht nichts ohne Katzenbilder. Also, Frage, die wir uns gestellt haben zusammen ist, was wäre, wenn wir auf Wissenschaft hören? Immerhin beginnt jeder Katastrophenfilm damit, dass wir sie ignorieren. Kurz bevor sich die Erde auftut, der Komet einschlägt und der weiße Hai alle Badenden aufisst. Wenn wir auf Wissenschaft hören würden, wären Katastrophenfilme durchschnittlich 3 Minuten lang und hätten weitaus weniger Rollen für Dwayne The Rock. Wo wir es im echten Leben tun, verschwindet Cholera aus dem Wasser und Polio aus der Welt. Aber wie selten wir es tatsächlich schaffen, sieht man daran, dass alle Zeitungen berichten, wenn wir es mal tun. Gut, konnte ja auch keiner ahnen, dass das mit Wissenschaft irgendwann mal so wichtig wird. Schließlich sind wir lange Zeit ziemlich gut damit gefahren, wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse auch mal zu ignorieren. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum diese Strategie gerade hart an ihre Grenzen gerät. Da ist zum Beispiel die Globalisierung, die uns nicht nur mit anderer Länder Lieferkettenschwierigkeiten verbindet, sondern auch mit sämtlichen anderen Problemen. Oder die Wachstumsideologie, die die Boden überstrapaziert, sämtliche Kreisläufe aus dem Gleichgewicht bringt. 9 planetare Grenzen hat die Wissenschaft identifiziert, an den meisten kratzen wir gewaltig. Und als Forschende zum bisher tiefsten Tauchgang aller Zeiten vor sich gehen, ist eine Plastiktüte schon da. Das meiste Übel der Welt ist ein bisschen wie Zahnpasta, das heißt, es ist leichter aus der Tube zu kriegen als wieder hinein. Das heißt, wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo es nicht mehr ausreicht, einfach nur langsamer zu machen. Unsere alten Lösungen reichen nicht mehr aus. Und das ist so eine Frage, die wir uns gestellt haben bei dem ganzen Projekt. Wie gehen wir jetzt damit um? Die Idee ist uns gekommen nach einem Science Slam von einer Geologin, Tora Schubert, kennt ihr vielleicht, ganz toll. Die hat darüber geredet, wie viele Katastrophen wir hätten vermeiden können, wenn irgendjemand mal auf GeologInnen gehört hätte oder wahlweise wenigstens wüsste, was GeologInnen sind. Also ganze Staudämme, die nicht zusammengebrochen wären, wenn man darauf gehört hätte, dass diese Reibungsenergie Wärme erzeugt. Besonders peinlich, weil der Geologe in dem Fall der Sohn des Bürgermeisters war. Oder auch Uni-Gebäude, deren Marmorplatten nicht abgefallen wären von den Seiten, wenn man darauf gehört hätte, dass so erwärmende Steine von einer Seite vielleicht eine völlig blöde Idee ist. Und beim Frühstück haben wir uns dann gefragt, wie oft ist das eigentlich so? Und bei wie vielen anderen Fachgebieten möchte uns die Wissenschaft noch irgendwas sagen oder wahlweise an den Kopf werfen? Und das haben wir aufgeschrieben. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass diese ganzen tollen Menschen dabei mitgemacht haben. Deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass die hier sind. Genauso wie ihr.
Ja, super. Darum. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, als ich vorhin irgendwie dieses Kapitel mir durchgelesen hatte, was alles in diesem Buch steht, ich kam mir halt vor so, mit wem willst du eigentlich in so einem Shuttle sein, wenn du aus Versehen zum Mars fliegen müsstest? Und es ist so eine diverse Truppe mit allen möglichen Forscherinnen aus verschiedensten Bereichen, dass ich einfach sagen könnte, ist eine gute Truppe, also euch würde ich auch schon mal so auf jeden Fall eine Kammer einrichten. Aber, und das ist jetzt der spannende Punkt, das war jetzt ja so ein bisschen Intro, hier geht's ja sozusagen um einen Science Slam. Wie gesagt, Slam ist ja so ein bisschen Competition, ne? Competition, Gamification, weil ja auch die Frage ist, kann man mit Wissenschaft noch einen Blumentopf gewinnen? Und wie man sieht, wir haben einen Blumentopf mitgebracht. Heute wird hier ein Blumentopf an die Wissenschaft ausgegeben und ihr seid diejenigen, die gemeinsam darüber entscheiden, wer Gewinnerin sein wird. Vielleicht gewinnen noch alle, wir werden sehen. Spannend. Also vom Vorgehensmodell ist es so, es werden jetzt erstmal vier Menschen, also die Reihenfolge von euch, gelost. Wir hatten das ja ausgemacht, ihr zieht mal was irgendwie so hier, random, random, random. So. Ja. Dann stellt euch mal bitte einmal in die Reihe. Also okay, das ist schon mal sehr gut. Nein, das ist sogar, das kann ich mir gut merken. Alles klar. Also mit anderen Worten, Daniel ist sozusagen Erster, Mac ist Zweiter. Sorge. Alles klar, Herr Kommissar. Also ich tue so, als hätte ich... Genau, perfekt. Und jetzt geht es vom Vorgehensmodell so. Jeder dieser Kandidatinnen wird, wie heißt es, 10 Minuten haben, sein Herzensthema sozusagen vorzutragen, um dann, wie heißt es, sozusagen euren Applaus als Parameter, als KPI für die Gewinnung irgendwie hinzubekommen. Und an der Stelle bin ich einfach gespannt, wie euer Feedback seid. Ich natürlich bin total neugierig auf das, was kommt. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir fangen mit dem Daniel Mesa an. Wer ist denn der Daniel? Erstmal einen Applaus, bevor ich das sage.
Danke, danke.
Er ist Physiker und das Tolle ist, er ist im Bereich Solarenergieforschung und ich glaube, wir merken alle, wie wichtig es ist, independent zu sein mit Strom, auch auf diesem Camp wieder. Darum, solche Menschen sind wichtig und jetzt bitte Wassermarsch. Ach, warte mal, stopp. Wer möchte Time Management machen? Jemand, der nach 10 Minuten mir ein Zeichen gibt, einmal kurz hier vorne aufzeigen. Sehr gut, du hast gewonnen. Nach 10 Minuten ein Zeichen und Hartak hat nach 11 Minuten. Top, herzlichen Dank. Schon mal Applaus für hier vorne. So, dann sag ich Wassermarsch. Daniel, the stage is yours.
Danke, danke. So, hallo. Schönen Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke, dass ihr so zahlreich auch da seid. Ich bin der Daniel Mesa Redondo. Ich habe in Photovoltaik promoviert, also so Solarenergie und wie man Solarzellen entwickelt und wie man sie besser macht und so weiter und so fort, am Helmholtz-Zentrum Berlin. Ich komme aber ursprünglich aus Mexiko. Ich habe sogar meinen offiziellen mexikanischen Ausweis dabei, immer mit mir. Tada! Danke, danke. Ja, so, ich bin Mexikaner. Ne? Das bedeutet nur im Prinzip, dass ich, also mein Deutsch ist nicht perfekt und dass ich die Artikel auf Deutsch falsch benutze. Ne? Das ist so. Leider, ich bin nicht schuld daran. Ihr seid schuld daran. Warum? Weil ihr Deutsche einfach keine grammatikalische Regel für die Artikel habt. Ne? Einfach jedes Wort hat seinen Artikel und es gibt keine Regel. Und was, ich meine, was soll das? Ihr seid Deutsche, ich habe Regeln für alles. Ne? Nur nicht für die Artikel. Ne? Ich habe sogar einmal so eine Toilettenordnung gefunden, so mit 1000 Regeln, wo alles erklärt wurde, aber für die Artikel nicht. Aber gut, so schlecht ist es nicht. Die deutsche Sprache ist schön, also mir gefällt sie sehr. Eine Sache, die ich sehr, sehr mag, sind die Komposita-Wörter. Ne? Also das finde ich schön, weil man einfach so viel mit einem einzigen Wort sein kann. Ne? Also zum Beispiel da in dem Institut, wo ich promoviert habe, gibt es eine Anlage mit einer Kathode, die man zerstäuben kann. Ne? Und dann, das ist die Kathodenzerstäubungsanlage. Mir wurde gesagt, du musst lernen, wie man das benutzt. Und dann bin ich zu den Kartonzerstäubungsanlagebeauftragten gegangen. Ich habe ihn gefragt, kannst du mir das beibringen? Und er meinte ja. Und das bedeutet, dass ich ganz offiziell der Kartonzerstäubungsanlagebeauftragter Lehrling bin. Und ich weiß nicht, was ihr für einen Job habt, aber für einen Mexikaner, das klingt richtig cool. Wurde mich sogar so ein Namensschild machen lassen, aber ich glaube, das wäre zu lang gewesen und vielleicht mein Chef hätte gedacht, ich bin ein bisschen bescheuert. Aber gut, ich bin heute hier, weil ich euch ein bisschen über Solarzellen erzählen möchte und wie die Effizienz von einer Solarzelle gemessen wird und welche Forschungsgebiete es in der Photovoltaik gibt und so weiter und so fort. Ne? Also das ist, davon habe ich auch in dem Kapitelbuch geschrieben. Gut, das, was ich euch erzähle, ist erstmal eine kleine Geschichte. Und zwar eines Tages in Mexiko. Meine Mama war kalt. Ne? Das ist meine Mama und ihr war kalt. Und nach dem vierten Hauptsatz der Thermodynamik, der lautet, wenn eine Mama kalt ist, muss die ganze Familie eine Jacke tragen. Nach dem Hauptsatz voll ganz logisch, mir ist kalt, Daniel braucht eine Jacke. Ne? Also, was machen wir? Lass mal Daniel alle diese Münzen schicken, damit er sich eine Jacke kauft, ne? Hat sie gesagt. Und mein Vater meinte, ja, warum machen wir lieber nicht so eine Überweisung? Ne? Das wäre so schneller und praktischer. Meine Mutter meinte, nein, eine Überweisung nicht. Dein Sohn freut sich auf ein Paket von uns, weil er uns vermisst. Ne? Und dann hat mein Vater gesagt, okay, machen wir so. Und dann haben sie alle diese Münzen in eine Kiste reingesteckt und sie wollten mir das schicken, aber sie wollten sich auch ein bisschen so wie Dagobert Duck fühlen. Und dann haben sie sozusagen alle Münzen in kleinen Zäunlein aufgestellt und die Münzen sahen ungefähr so aus. Ne? Also da hatte man die 5-Peso-Münzen und die 1-Peso-Münzen und die 2-Peso-Münzen und die 5 und die 7 und die 9 und die sahen ungefähr so aus und dann haben sie sie in die Kiste reingesteckt und sie mir geschickt und ab jetzt sage ich Coins statt Münzen, weil ich diese Ü nicht richtig aussprechen kann und das ist mein Bruder, aber gut, sein Spitzname ist Coin, deswegen ist er da, aber gut, sie schicken mir 1000 mexikanische Pesos, ne? Ich kriege die Kiste in Mexiko, in Berlin, 1000 mexikanische Pesos, was mache ich jetzt damit? Ja, keine Ahnung, ich kann sie irgendwie in Berlin nicht ausgeben. Ne, leider. Und außerdem brauche ich keine Jacke, weil es mir nicht kalt ist. Aber gut, zum Glück gibt es doch einen Platz in Berlin, wo man sie benutzen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist die S-Bahnhof Mexiko-Platz. Und in der S-Bahnhof Mexiko-Platz gibt es einen Schokoladenautomat, wo man mit Pesos bezahlen kann. Ne? Und es ist ein Schokoladenautomat, ein bisschen komisch, aber es ist ganz einfach zu benutzen. Es gibt eine Anleitung, so auf Deutsch, schön geschrieben, mit Ausrufezeichen überall. Und die Regeln sind drei und sind ganz einfach. Ne, dieses Automat gibt kein Wechselgeld, eine Schokolade pro Coin und 1 und 2 Pesos Coins werden geschluckt. Ne? Also, und dann kann man analysieren, okay, wie viel Geld verlieren wir, wenn wir diese Maschine benutzen. Und dann ist es relativ einfach, ne, zu sehen. Also, wenn man eine 1 oder 2 Pesos Coin benutzt, die gehen einfach direkt in die Kasse rein, man kriegt keine Schokolade, das ist Geldverlust. Soweit so gut. Ansonsten gibt es noch eine Sache. Ne? Also, der Verkäufer hat einen Trick. Und das ist so, dass die 7 und die 9 Pesos Schokoladen unter der Verpackung sind die gleiche Schokolade. Ne? Also, das so ist ein Trick. Das bedeutet, wenn man eine 7 oder 9 Peso Münze benutzt, verliert man auch ein bisschen Geld, weil man kriegt eine Schokolade, die nur 5 Pesos wert ist. Okay, ansonsten gibt es noch zwei Probleme. Manche Coins sind nicht schön rund, sondern ein bisschen so verbogen. Die kann man in die Maschine, in dem Automat nicht reintun, sondern sie fallen raus und wir verlieren sie. Und das Letzte ist vielleicht, ich glaube, wir kennen alle das, manchmal steckt man eine Coin in die Maschine rein und die Feder dreht sich und die Schokolade fällt nicht runter. Die bleibt da oder so manchmal so an der Ecke hängen und das kennen wir alle und es ist sehr ärgerlich. Ne? Also, das gefällt uns nicht. Aber gut, am Ende die Frage ist, wie viele Schokoladen konnte ich kaufen mit meinen Münzen, mit meinen Coins? Und ich konnte 20 so unterschiedliche Schokoladen kaufen und alle sind aber unter der Verpackung die 5 Pesos Schokolade. Das heißt, dass ich insgesamt 20 mal 5 nur 100 Pesos von meinem Geld benutzen konnte, ne? Für die Schokolade. Also das bedeutet, dass ich 10% meines Geldes benutzen konnte. Ne? So, gerne Tipp, tada. Danke. Gut, aber 90% davon habe ich verloren. Das ist irgendwie nicht so gut, aber es ist meine einzige Möglichkeit, diese Coins zu benutzen. Soweit so gut. Ihr sagt jetzt, ja, was hat denn alles mit Solarzellen zu tun? Ne? Ich komme jetzt zum Punkt. Die Sonne ist da, ne? Und die Sonne scheint auf die Erde und wirft auf die Erde Energie. Viel Energie. Wie viel Energie? Mehr als genug, ne? Und diese Energie ist da und sie kommt in kleinen Päckchen, die wir Photonen nennen, ne? Und diese Photonen haben unterschiedliche Energien, ne? So wie die Münzen, die haben unterschiedliche Energien und die roten Photonen haben weniger Energie und dann die gelben haben ein bisschen mehr Energie und die blauen Photonen haben richtig viel Energie. Gut, soweit so gut. Die Frage ist, und was kann man mit diesen Photonen machen? Man könnte zum Beispiel sich hinlegen und bräunen. Könnte man machen, das nicht, was wir machen wollen. Ne? Was wir machen möchten, ist, sie nehmen und sie in Elektronen umwandeln, ne? Damit wir sie als Strom benutzen können. Und die Frage ist, wie kann man das machen? Naja, das kann man machen mit einer Solarzelle oder wie ich das nenne, mit einem Elektronenautomat. Tada! Die Frage am Ende ist, wie viele Elektronen kann ich mit zum Beispiel 1000 Photonen kaufen? Ne? Und dann kann man einfach die Verluste analysieren. Ne? Es gibt Photonen, die einfach sehr wenig Energie haben. Sie können keine Elektronen kaufen. Sie gehen durch die Solarzelle durch und wir verlieren sie. Und das nennen wir Transmission. Das ist ein Energieverlust. Ansonsten gibt es andere Photonen, die an der Solarzellenoberfläche zurückstoßen. Ne? Also sie gehen nicht rein und sie gehen raus und wir verlieren sie. Und das nennen wir Reflexion. Ne? Und das, wir verlieren sie auch. Ansonsten gibt es Photonen, die in die Solarzelle reingehen und Elektronen kaufen, aber als diese Elektronen auf dem Weg nach draußen sind, sie bleiben irgendwo hängen und wir verlieren sie auch. Und das nennen wir Rekombination. Ne? Und das Letzte, was ich sagen muss noch, ist, manchmal, also egal welche Energie die Photonen haben, also auch sehr energetische Photonen, kaufen ein ganz normales Elektron. Ne? Also das ist ein bisschen wie der Verkäufertrick. Also ein Photon mit viel, viel Energie kauft ein ganz normales Elektron, auch wie ein Photon, der eine mittlere Energie hat. Gut, das ist auch ein bisschen Energieverlust, ne? Also, weil man verliert da ein bisschen Energie in diesem Prozess. Gut, soweit so gut. Die Frage ist am Ende, wie viele von diesen Photonen konnte ich tatsächlich in Elektronen umwandeln, die ich am Ende als Strom benutzen könnte. Und je nach Technologie, also je nach Solarzellenart, kann man zwischen 10% und 25% benutzen. Das ist, was wir so als Effizienz von einer Solarzelle messen. Gut, das ist ungefähr, was ich erzählen wollte, aber es gibt zwei Gebiete die von der Forschung, die sehr wichtig für meine Solarzellen sind. Und das sind die Reflexion und die Rekombination. Ne? Und deswegen werde ich ein bisschen mehr über diese Themen reden. Also in der Reflexion geht es darum, dass man einfach so viele Photonen in die Solarzelle reinstecken wie möglich, damit man mehr Photonen, man mehr Elektronen kriegt. Ne? Das kann man schaffen, zum Beispiel, indem man die Oberfläche von einer Solarzelle rau statt glatt macht. Ne? Also glatt wäre wie ein Spiegel, das ist viel Reflexion und deswegen mag man das rau lieber. Oder auch mit verschiedenen Materialien, mit denen man eine Antireflexionsschicht bildet. Ne? So wie die, die man auch auf die Brille kriegen kann. Und diese Antireflexionsschicht ist sehr, sehr wichtig, weil ohne diese Antireflexionsschicht kann diese Frau hier nicht glücklich sein. Also sehr, sehr wichtig. Gut, ansonsten gibt es noch die Rekombination und es gibt unterschiedliche Arten von Rekombination. Also manchmal bleiben die Elektronen in der Mitte von der Solarzelle hängen und das kann man nicht vermeiden. Aber manchmal bleiben sie so an der Ecke, fast wenn sie schon draußen sind. Und das nennen wir Oberflächenrekombination. Und diese kann man minimieren und das habe ich mit meinen Solarzellen versucht einfach zu minimieren, diese Rekombination. Und das ist ungefähr so wichtig für meine Solarzellen, ne? Diese Art von Rekombination zu vermeiden. Dann, im Prinzip, was ich machen möchte, ist so ein Schokoladenautomat, wo die Münzenöffnung nicht klein ist, sondern groß, damit ich richtig viele Münzen reinstecken kann, ne? Also nicht klein, sondern groß. Und auch, dass die Fläche unten, wo die Schokoladen rausfallen, nicht gerade ist, sondern ein bisschen gekippt, damit die Schokoladen zack, 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 runter und raus. Ne? Und so kann ich mehr Schokoladen kriegen für die Münzen. So weit, so gut. Es gibt andere Wissenschaftler, die gute Ideen haben, wie zum Beispiel einen Schokoladenautomat auf einem anderen Schokoladenautomat draufzustellen, damit die unbenutzte Coins von dem ersten Automat in dem zweiten Automat runterfallen. Und so können sie auch mehr Schokolade kriegen. Das mache ich nicht. Ich wollte trotzdem das so erzählen, weil ich das einfach sehr cool finde. Aber ich bin fast schon fertig. Und nur weil ich mich sehr freue, hier zu sein, habe ich für euch eine Zusammenfassung des ganzen Themas in nur 10 Wörtern. Und es geht so. Maximal mögliche Solarzelleneffizienz erreicht man, indem von der Sonne emittierten und in der Solarzelle absorbierte Photonen sich vollständigerweise in nicht rekombinierte durch jegliche Methode Elektronen umwandeln. Und das war's. Vielen Dank. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke. Danke sehr, danke. Ja, tolle Stimmung, ja, sehr gut.
Wow.
Vielen Dank.
Applaus, Applaus, Applaus,
danke,
Applaus.
Danke, danke. Danke, danke.
Hey, danke. Und das war der erste, das war gerade mal der erste. Unglaublich.
Danke. Viel Spaß also, noch beim Slam.
Ey, Daniel, ich habe da rausgehört, irgendwie mit dieser Metapher mit dem Geld erstmal total geil funktioniert. Danke. Und das war, glaube ich, eine Forderung, eine politische nach einer Finanztransaktionssteuer. Darum an der Stelle sind wir sofort mit dabei. Danke.
Danke, danke.
Ja, ciao. An der Stelle erstmal super, aber das ist ja das Tolle. Wir haben vier und dann steht hier Simon McGowan. Er ist Ingenieur für Verfahrenstechnik. Und sein Vortrag Slam geht um Biokraftstoffe. Kraftstoffe gleich 42.
Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich gebraucht habe. So, ich war schnell. Aber gut. Schönen Abend. Jetzt das Ganze auch mit Mikrofon. Ich habe die Nummer 1. Prima. Ich habe euch einen Vortrag mitgebracht, heißt Bioplastics ist gleich 42. Normalerweise muss ich immer erklären, hä, 42, wieso? Ich denke, hier muss ich das nicht erklären. Aber, liebe Leute, es ist natürlich die Antwort auf alles, auf alle Fragen des Universums und überhaupt alles. Und wenn ich jetzt sage, Biokunststoff könnte 42 sein oder ist 42, würde ich sagen, dass die Lösung für all unsere Fragen vielleicht die Biokunststoffe sein könnten. Aber wenn ich mir überlege, hey, was reimt sich auf Aubergine? Biokunststoff ist es nicht. Deswegen muss ich es ein bisschen revidieren und würde dann so sagen, Biokunststoffe sind so irgendwie so ein bisschen fast 42. Okay, vielleicht können wir eben nicht Worte finden, die sich auf Aubergine reimen, aber vielleicht können wir unser Plastikproblem lösen. Und unser Plastikproblem, mit dem wir jetzt zu handeln haben, ist da so ein bisschen vielschichtig. Eine Seite davon, die besteht aus dem sogenannten Rohstoff. Das hier ist ein älteres Bild, aber es bleibt dabei. Auf der X-Achse unten sehen wir die Jahre, Y-Achse sehen wir Millions of Barrels per Day, die wir nutzbar machen können. Und es ist egal, wo wir noch ein bisschen Öl finden, ob wir am ewigen Eis bohren. Das Zeug ist bald alle. So, und so ungefähr hier, würde ich sagen, sind wir. Wir sind also auf einem absteigenden Ast und wir müssen zukünftig immer mehr von dem Zeug mit Leuten oder mit Menschen teilen, die auch ein Anrecht darauf haben. Also ein Teil des Plastikproblems. Zweite Sache ist, ihr kennt es bestimmt auch, der ein oder andere hat es bestimmt mal am Strand gesehen, Seegras zum Beispiel. Super interessantes Ding und bei Seegras denke ich dann, hey Leute, wenn man Seegras nutzbar machen könnte, wäre das eine coole Sache, aber es wäre vielleicht sogar noch cooler, die ganzen Dinge direkt auf dem Meer oder an der See anzubauen. Und wenn ich überlege, wir haben dann solche schwimmenden Felder oder hängende Gärten, dann werden Kunststoffe da eine Rolle spielen und daher sollten wir wirklich drüber nachdenken, mit unserem Erdölvorkommen vernünftig umzugehen und es nicht zu verheizen. Hier übrigens noch eine kleine Anekdote, das wäre dann da, wo wir alle auf dem Mars landen. Ich kann euch nicht sagen, wann das passieren wird, aber ich weiß, dass Kunststoffe eine extrem große Rolle bei der Mars-Expedition spielen werden. So, nächster Aspekt der Kunststoffproblematik, auch das Bild sollte so ein bisschen bekannt vorkommen, Plastikmüll am Meer. Das Bild ist aus England, da ging also der Wind vom Meer aufs Land und wir sehen dann eben diese ganzen Kunststoffreste, die da landen und das Problem dabei ist, Kunststoffe sind persistent. Das heißt also, es sind Substanzen, die vielleicht kleiner zerbröseln können, zerschleißen können, aber sie bleiben bestehen, ne? Fast für die Ewigkeit. So, wenn wir jetzt unsere beiden Plastikprobleme hier zusammenfassen, wir haben also auf der einen Seite etwas, was sehr kostbar ist, was einen gewissen Wert hat und wir verbrauchen es in rabiat Geschwindigkeit und machen daraus etwas, was wir eigentlich nicht mehr loswerden. Hört sich nach einem ziemlich, na, sagen wir mal, unsinnigen Verfahren an. Ja, was kann man denn machen, wenn man solche Probleme hat, also mit endlichen Ressourcen oder unendlichen Müll? Ja, da könnte man bei uns im Institut anrufen, das ist das IFBB in Hannover, und während alle anderen Leute noch mit normalen Plastik rumarbeiten, versuchen wir hier unsere Fahnen in den Boden zu stecken mit sogenannten Biokunststoffen. So, Biokunststoffe hört sich schon mal viel besser an. Ne? Ich habe das auch extra deswegen in grün und so ein bisschen rund gemacht, dadurch wirkt das gleich sympathisch. Ich kann auch noch ein Biologo draufklatschen. Aber Leute, was sind überhaupt Biokunststoffe? Da würde ich erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, Leute, was sind überhaupt Kunststoffe? Und wenn wir uns das einfach machen und sagen, okay, zusammengesetztes Wort, Kunst, ja, kenne ich, Stoff, ja, habe ich mal von gehört, ergo, wäre das dann Kunststoff? So, was ist jetzt mit dem Biokunststoff? Auch das ist dann relativ einfach erklärt. Zack. So, so hätten wir uns das mit der Wortherleitung gemacht, aber Kunst kommt in dem Fall von künstlich, vom Menschen gemacht. Denn es sind sogenannte Polymere, aber eben auf synthetischer, auf man-made Basis. Und diese Monomere sind aus einzelnen, oder diese Polymere sind aus einzelnen Bausteinen aufgebaut. Hier habe ich mal so ein Beispiel rausgezogen. So ein einzelnes Monomer hat eigentlich ziemlich keine Performance, ist ultra öde. Aber es hat eben die Eigenschaft, an der einen Seite sich eben zu binden oder eben an der anderen Seite. Und wenn es das nicht macht, dann hat es einfach selber Schuld. Aber wenn es das dann schafft, dann entstehen eben solche Ketten, das sind dann eben solche Makromoleküle. So sieht das dann im Schulbuch aus und wenn wir rauszoomen, haben wir so einen tollen Becher. Super Sache. Wenn wir jetzt über Kunststoffe und Biokunststoffe reden,
versuche ich das mal so in Merkmalskategorien zu clustern. Normale Kunststoffe bestehen also aus Erdöl, daher das Fass, und sind persistent für die Ewigkeit, habe ich mir den Mülleimer als Symbol ausgesucht. Wenn wir jetzt über Biokunststoffe reden, da gibt es drei Typen, das macht das Ganze schon kompliziert. Es gibt Biokunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die persistent sind. Unsere allerersten Kunststoffe waren übrigens solche Biokunststoffe. Zigarettenfilter sind zum Beispiel daraus oder Brillengestelle, also schon eigentlich ein alter Hut. Dann gibt es nochmal umgedrehte Attribute, also aus Erdöl hergestellt, aber biologisch abbaubar. Das sind ganz viele so Kompostsäckchen, die man beim Discounter findet. Und dann das, was man sich unter Biokunststoff eigentlich so vorstellt. Also aus nachwachsenden Rohstoffen und biologisch abbaubar. Wenn ich jetzt sage, ja, vielleicht ist das ja eine Lösung mit den Biokunststoffen, dann meine ich die mit nachwachsenden Rohstoffen, die biologisch abbaubar sind. Wir könnten also nachwachsende Rohstoffe nutzen, könnten dann daraus Produkte herstellen, die wir brauchen, und könnten diese nach Gebrauch wieder einsammeln und recyceln. Das spielt eine ganz große Rolle. Also das ist möglich. Und falls es mal passieren sollte, dass wir diese Dinge verlieren, wie so eine Pylone auf der Autobahn, dann wird sich nach 5 Tagen vielleicht zersetzen, aber nach 5 Jahren sollte die schon verschwunden sein. Hört sich nach einem coolen Deal an. An der Stelle könnte ich dann vielleicht meine Demonstration hier aufhören und sagen, ja, hier, Zeitumstellung schaffen wir ab, wir machen Kunststoffumstellung. Ja, hört man nichts in der Presse drüber, scheint irgendwie nicht so das Thema zu sein. Auch wenn es vielleicht recht schön wäre, denn auch die Biokunststoffe haben ihre Macken oder Achillesferse. Habe ich mir die mal rausgesucht, nachwachsende Rohstoffe, biologisch abbaubar. 2 Beispiele, einmal der Preis spielt eine Rolle und die Materialperformance, also die Werkstoffeigenschaften. Wenn wir jetzt über den Preis reden, dann sage ich, hey, das hängt immer irgendwie vom Erdölpreis ab. Warum ist das denn so? Naja, wir sehen jetzt hier die Kurve, die müsste jetzt noch weiter ergänzt werden, aber immer, wenn der Kunststoff extrem billig ist, liegt es daran, dass das Öl billig ist, und dann ist es eben der richtige Werkstoff für ein Billigprodukt. Super problematisch. Wenn wir jetzt angucken, wo geht der ganze Kunststoff eigentlich hin, dann sehen wir einen relativ großen Bereich, das ist der blaue hier, und das sind Verpackungen. Und Verpackung ist ein ziemlich heißer Markt. Da geht es also darum, dass man wirklich jeden Pfennig irgendwie möglichst versucht wegzurationieren. Und wenn wir dann Hackfleisch für 99 Cent verkaufen, können wir nicht sagen, hey, 2 Cent extra für die Packung, wäre das drin? Nee, haut nicht hin. Das zweite, was ich euch gerne erklären möchte, ist die Performance. Und da habe ich mir mal rausgesucht, die Wärmeformbeständigkeit. Und wer das vielleicht von da hinten lesen kann, hier habe ich mal den Wikipedia-Auszug mitgebracht. Aber ich weiß, Leute, es ist Mittwoch, es ist heiß. Ich würde euch das nämlich gerne einfach so erklären. Und zwar habe ich ein Experiment vorbereitet. Dafür brauche ich einen Milchriegel und einen Erdnussriegel. Und dann brauche ich einen Typen, der auf einer Bühne steht, mit einer vielleicht kurzen Hose an, mit einer Körpertemperatur von 38 Grad. Dann eine gewisse Verweilzeit, heute ist die ein bisschen kürzer. Und dann kann ich euch Folgendes nämlich zeigen, denn wenn ich hier in meine Tasche greife und klopfe einmal mit dem Erdnussriegel, hört man, der hört sich noch ziemlich knackig an. Jetzt nehme ich mal den Schokoladenriegel. Der hört sich jetzt nicht mehr so knackig an. Und wenn ich jetzt frage, welcher der beiden Riegel hat die höhere Warmformbeständigkeit? Ja? Steckt so ein bisschen im Namen. Frage ich einfach mal hier vorne, du kannst doch was gewinnen. Ja, ganz richtig, und du hast gewonnen einen Kinderriegel. So, ja. Nein. So, den gibt es nur mit dazu. Der andere wird, glaube ich, im Januar auch wieder hart. So, was heißt das denn jetzt aber für die Kunststoffe? Ja, da habe ich natürlich auch ein kleines Experiment mitgebracht. Und zwar hier einmal die Thermoskanne, die ich aus meinem Heimatort mitgebracht habe. Da ist heißes Wasser drin. Und ich habe mitgebracht 2 verschiedene Kunststoffe. Und zum einen ein Biokunststoff und einen herkömmlichen Kunststoff. Und wenn ich jetzt beide in dieses relativ warme Wasser tauche, dann kann ich euch gleich was Tolles zeigen. Ich bin total aufgeregt heute, weil ich habe eine Menge Respekt vor so einem tollen Publikum, dass sich hier bei Sonne in den Ferien sowas hier reinzieht. Nochmal vielen Dank an der Stelle. Okay, Leute. So, einmal der Biokunststoff. Der ist jetzt ein bisschen warm geworden durch die Thermoskanne. Und wir sehen, oh nee, der biegt sich ja. Auch den hast du gewonnen. So, und der andere ist halt noch super schön hart. Wenn ich das zusammenfasse, also viele herkömmliche Biokunststoffe, Kunststoffe haben eine gute Warmformbeständigkeit, die meisten Biokunststoffe eben nicht. Das ist schade. Und dann würde man sagen, okay, wir finden bestimmt ein paar Anwendungsfelder, aber Cup Noodles, läuft nicht. Viele Lebensmittel werden warm verpackt, auch das haut dann nicht hin. Und wenn wir es dann gefunden haben, das Produkt für unser Biokunststoff, dann müssen wir bedenken, heute auf der A7 in so einem LKW, heute auch viel zu heiß. Aber kann man da überhaupt nichts machen mit der Warmformbeständigkeit? Und da kommen jetzt wir ins Spiel als Wissenschaftler oder beziehungsweise aus unserem Institut. Ihr erinnert euch an das Bild, Schulbuch von so einem Molekül. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen wissenschaftlicheres Bild mitgebracht. Das sieht so ein bisschen aus wie Spaghetti. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es sind Spaghetti. Aber das Bild ist ein total gutes Gleichnis für eine Molekülstruktur. Da gibt es nämlich einmal Spaghetti-Struktur, heißt amorph, und kristallin. Das ist da, wo wir hinwollen. Da werden eben diese einzelnen Spaghettis nebeneinander gelegt und dadurch können interkristalline Wechselwirkungen stattfinden. Das Ganze wird dann wesentlich warmformbeständiger. So, was haben wir im Institut gemacht? Wir haben unterschiedliche Biokunststoffe gemischt, sogenannte Stereokomplexe erzeugt und konnten damit dann etwas erzeugen, was dann auch mal einen Tag auf der A7 übersteht. Das ist eine super coole Sache. Und meine letzte Folie, Biokunststoffe sind irgendwie so ein bisschen 42. Ich hoffe, ich konnte sie euch ein bisschen näher bringen. Aber wenn wir wirklich was gegen das Plastikproblem tun wollen, dann müssen wir in allererster Linie reduzieren, die Dinge aus Kunststoff, die wir haben, möglichst lange benutzen und das, was wir nicht mehr gebrauchen können, vernünftig recyceln. Ich habe ein Buch geschrieben, darüber wurde heute schon geredet. Wenn ihr mehr Interesse an Biokunststoffen habt, googelt www.ifb-hannover.de. Hannover ist in dem Kontext wichtig, nicht nur, weil es eine hübsche Stadt ist, sondern weil, wenn man nur EFB googelt, landet man beim Institut für Bodybuilding. Ja, die freuen sich über die Klicks, aber haben nichts mit Biokunststoffen am Hut und damit sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Applaus für Simon. Ja. Sehr gut, also ein Träumchen. Also für einen 3D-Drucker brauchen wir, glaube ich, gar nicht so eine starke Ding. Schon mal sehr gut, dann nehmen wir es mit. Und an der Stelle würde ich erstmal sagen, Sarah Hildner, the stage is your. Sarah, erstmal einen Pri-Applaus. Und wie ich ja vorhin sagte, es sind verschiedene Eigenschaften und sie ist Soziologin, Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin, also auch ein breites Spektrum und der ihr Vortrag, aber diesmal warte ich etwas länger, bis die Folien dann da sind. Was könnte das wohl sein? Soziologin, du gibst mir ein Zeichen, wenn du soweit bist. Soziologin, Physiotherapeutin, Sportwissenschaftlerin, Gendern rettet Leben. Applaus!
So, machen wir die Bildschirmpräsentation anmachen, damit es klappt. Super. Hi. Genau, ich bin Soziologin, das heißt, ich setze mich viel mit Texten auseinander. Ich habe keine Hard Sciences, aber ich habe Daten und Fakten mitgebracht. Für alle die, die jetzt schon sagen, oh Gott, Gendern, scheiße, will ich gar nicht hören, keep my CCC, free of gender, ich zitiere hier. Ganz ruhig, wir kümmern uns gleich um euch. Ja, für alle anderen, auch wenn ich sage, Gendern ist ganz wichtig. In der Medizin fangen wir so auf Level 0,5 an. Also die entdecken gerade, dass es Männlein und Weiblein gibt. Das heißt, alle nicht-binären Trans-Intermenschen sind leider wirklich nicht berücksichtigt. Und das finde ich ganz schrecklich. Aber kann dann dementsprechend auf meiner Datenlage auch nur von Männlein und Weiblein reden. Darum bitte ich jetzt schon mal um Verzeihung. Also, steile These. Tief durchatmen. Ich bin auch Physiotherapeutin. Ich würde gern mit euch eine kleine Übung machen, weil es wird so ein paar Sachen geben, die haben mich sehr wütend gemacht. Und wenn ich wütend werde, muss ich erstmal durchatmen. Wir machen also eine kleine Atemübung. Ja, da dürft ihr jetzt mitmachen. Also einmal aufrecht hinsetzen, bitte. Ja, schön, wunderbar. Ich sehe euch übrigens alles, anders als sonst, ne? Der Saal ist nicht dunkel. Ihr atmet tief ein. Ihr haltet kurz die Luft an und atmet wieder aus. Ihr atmet nochmal ein. Ihr haltet die Luft an, alle Männer atmen aus, die Frauen haben jetzt 15 Minuten Zeit zu überlegen, wo der nächste Krankenwagen ist. Bitte alle weiter atmen, ja. Denn warum 15 Minuten? Ich habe mir angeschaut, warum Frauen im Durchschnitt beim Herzinfarkt eine Viertelstunde später lebensrettende Maßnahmen erhalten als Männer. Ja, also Viertelstunde Luft anhalten, habt ihr ja gerade gemerkt, ist witzig, wenn man es weiteratmen kann. Euer Herzmuskel ist in dem Moment leider ein bisschen abgeschnitten von der Zufuhr und der stirbt dann einfach. Das ist scheiße. Woran liegt das? Ich habe mal gegoogelt, für alle, die es nicht sehen. Ich habe Herzinfarkt eingegeben. Die Bilder zeigen vor allen Dingen männliche Körper. Es gibt sogar eine Kategorie Mann. Und das ist eine Google-Suche aus diesem Jahr. Ich habe mir relativ alte Biobücher angeguckt. Nicht nur Biobücher, sondern kardiologische Bücher. Und da steht dann immer sowas, unter anderem, Achtung, bei Frauen sind Luftnot, Übelkeit, Schmerzen im Oberbauch, Erbrechen nicht selten alleinige Alarmzeichen eines Herzinfarktes. So, in einigen Büchern steht das. Super, ist ja toll. Jetzt habe ich mal geguckt, ob das auch in allen Büchern steht. Ich muss sagen, seht mal für euch selbst. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht fällt euch dabei auch was auf. So ein bisschen wie die Google-Suche, ne? Und, der Ton geht nicht. Naja, Männer sind furchtbar stark. Männer können alles. Männer kriegen in... Vielen Dank, super, genau. Das wusste Grönemeyer schon 83. Die Forschung wusste, der Frauen ist irgendwie was anders. So, meine Daten haben 2013 aufgehört. Das war meine Bachelorarbeit. Ich habe jetzt nochmal in der medizinischen Bibliothek nachgeschaut. Und das sind Bücher von heute. Zwar die einzigen Bücher aus den Kapiteln, also die einzigen Bilder. Und da hat sich zum Beispiel gar nicht so viel dran geändert. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die Textanalyse. Ich bin ja Soziologin. Da haben wir zum Beispiel Schmuckstücke wie besondere Patientengruppen. Diese Subgruppen sind zum Beispiel ältere Patienten, Frauen, Patienten mit Nierenfunktionseinschränkungen, Diabetes mellitus und Anämie. Also neben Gender Data Gap, neben Gender Pay Gap, ist Frau sein jetzt auch noch eine chronische Krankheit oder damit äquivalent? Na, besten Dank auch. Puh, als würde die Supersteuer auf Hygieneprodukten nicht schon Strafe genug sein, neben dem eigentlichen Geschehen. Gucken wir mal weiter. Obwohl es eine besondere Subgruppe ist, sind grundsätzlich das gleiche Vorgehen, die bei Männern zu machen. Da gibt es ein paar Probleme. Wer mehr dazu wissen will, in dem Buchkapitel schreibe ich es ausführlicher. Ein Problem bei Medikamenten ist, für Frauen nur ungenügende Daten für eine allgemeine Empfehlung vorhanden. Das ist leider in vielen Fällen immer noch so. Und gerade wenn es um Acetylsalicylsäure geht, die bei Männern vor dem nächsten Herzinfarkt schützt, schützt die Frauen vor dem nächsten Schlaganfall. Ähnliche Symptomlage, aber anderes Organ. Man weiß noch nicht genau, warum das so ist. Steht aber leider auch nicht immer überall mit drauf. So, Hilfe durch die Nächsten. Das wird ein bisschen länger. Ich lese mal vor, weil es wahrscheinlich schlecht zu lesen ist. Nicht immer sind Patienten, ja gut, generisches Maskulinum, die Bücher waren bis 2013 erschienen, also stell dich nicht so an, Sarah, sei mal gnädig, die einen Herzinfarkt erleiden, in der Lage, energisch zu handeln. Oft sind sie so von Schmerzen übermannt, Moment mal, will der Autor mir da was sagen, dass sie zu Entscheidungen nicht mehr fähig sind und nur noch in Ruhe gelassen werden wollen. Also, dieses in Ruhe gelassen werden wollen ist das typische, die typische Darstellung eines männlichen Umganges mit Schmerz. Was auch immer wir als männlich in unserer Gesellschaft definieren, ist das ein weiterer Schachzug des Autors, uns da klarzumachen, es muss sich ja um einen Mann handeln. Nach der Erfahrung der Ärzte, sind auch nur Männer natürlich, sind Frauen meistens besser in der Lage, die Gefährdung ihres Partners zu erkennen. Also, liebe Lesben, die mit einer Ärztin zusammen seid, tut mir leid, ihr habt ganz schlechte Chancen. Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass Frauen sich von dem Wunsch ihres Partners, ich will keinen Arzt, einschüchtern lassen und danach, beziehungsweise dadurch, die Chance für eine schnelle Rettung versäumt wird. Also Nachtigall, ich höre dir Trapsen, das hört sich eher nach Erbsünde im Paradies an, als irgendwas anderes, weil nur weil die Frau nicht auf den Mann Acht gibt, sich sie dann auch noch darauf... Moment mal. Genau mit solchen Beispielen habe ich mich befasst. Mich macht das furchtbar wütend. Ich habe inzwischen einen Fachbegriff dazu gelernt. Das ist ein Feminist-Killjoy-Move, wenn man sowas dann ausspricht und sagt, ich finde das scheiße, dass das so ist. Und ein Beispiel, ich kann echt nicht gut malen. Ich habe es trotzdem getan. Da steht, der Patient sollte in Oberkörperhochlage gelagert und beengende Kleidungsstücke
Hemd mit engem Kragen, Krawatte entfernt werden. Ja, super. Ich habe dann, als diese Bachelorarbeit prämiert wurde, gesagt, ich habe den Horizont der Wissenschaft um Haaresbreite erweitert. Es gibt noch mehr tolle Sachen, die in Biologiebüchern fehlen. Jetzt brauche ich mal meinen Assistenten hier. Genau. Vielen Dank. Denn es gibt Menschen, die nähen. Und zum Beispiel eine Klitoris ist anatomisch in meisten Medizinbüchern auch noch nicht korrekt dargestellt. Jetzt habt ihr alle eine gesehen. Ich gratuliere. Die Bücher, die ich analysiert habe, waren halt auf Grundlage der Daten, die es schon gab. Es waren Lehrbücher von 2008 bis 2012. Ich habe ein kleines Update gemacht, es ist noch nicht viel besser geworden. Was ich aber viel erschreckender fand, war, als ich in diesen Katakomben in den Universitätsbibliotheken war, habe ich ein Buch gefunden. Die koronare Herzkrankheit der Frau. Und kennt ihr das, wenn so ein Buch so ganz neu ist, man das aufmacht und so die Seiten noch leicht aneinander kleben und der Buchrücken so knackt? Ja, das Buch war von 2002, also nochmal 4 Jahre älter als die Datenlage, die ich angesetzt habe, was in den Büchern drin sein sollte. Jetzt haben wir nur über Sexismus geredet, ne? Da geht es um Androzentrismus, also der Mann als Maßstab, Geschlechtsinsensibilität, spielt Geschlecht überhaupt eine Rolle und den doppelten Bewertungsmaßstab. Das sind alles Faktoren, die ich jetzt nicht im Detail erkläre, aber die unter anderem dazu beitragen, dass Frauen später lebensrettende Maßnahmen bekommen. Und die sind auch alle in diesen Büchern verankert. Und wenn wir damit jetzt erstmal weitermachen, kommen wir doch zum Rassismus. Es gibt Krankheitsbilder wie den Morbus Mediterraneus oder den Morbus Balkan. Das sind unfassbar rassistische Wissenskonstrukte, die in der Medizin zum Teil heute nicht mehr so gelehrt werden, aber gelehrt wurden. Dann kommen wir auch zu Klassismus. Und das ist auch eine Kategorie, die so mitschwingt in unserem Alltag, der wir uns oft gar nicht bewusst sind. Also, dass wir uns erhabener fühlen als jemand anders, auf jemanden herabschauen, weil er weniger gebildet ist oder die Sprache nicht fließend spricht. Und diese Kategorien zu analysieren in dem Wissen, was vorherrscht, ist ganz schön schmerzhaft. Aber Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. In diesem Sinne, ich möchte Bücher, in denen Frauen nicht nur erwähnt werden, sondern man auch weiß, wo man Informationen dazu findet. In diesem Beispiel aus den Büchern fehlte die Seitenzahl, wo Frauen überhaupt erwähnt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank.
So, den gebe ich mit.
Wow! Applaus, 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 Applaus für Sarah! Ja. Das war kein Feminist-Killjoy-Move, sondern für mich war es mal wieder Augen öffnet. Ich mag ja einfach Geschichten, wo ich auch wieder einfach andere Perspektiven danke. Dickes Danke, ernst gemeint. Darum an der Stelle Sarah, wow, 2011. Und dann kommen wir jetzt zu Franka Parianen. Sie ist Hirnforscherin. Sie weiß alles über das, was in uns vorgeht, was das Hirn, Chemie. Und das Tolle ist, hier steht Hirn. Wir brauchen Hirn. Und jetzt sagen wir doch einfach mal sofort. Also, habt ihr alle Hirn mit dabei? Franka, bist du sozusagen bereit, die Hirne zu infizieren? Okay, ich mache das jetzt so, weil euer Hirn ist jetzt geöffnet für die Botschaft. Ich schicke jetzt einfach schon mal so einen Exploit vorbei, dann irgendeine Hintertür und dann kommt die Botschaft, die kommt von hinten, sie kommt in euer Gehirn. Euer Gehirn, es öffnet sich, ihr freut euch. Die Vorfreude kommt, weil Franka steht da und jetzt ist sie live geschaltet. Wassermarsch.
Was ihr erlebt habt, ist, dass ihr immer Lade genommen habt. Was denn hier? Ich bin Neurowissenschaftler, also auch bekannt als die Wissenschaft, die ihr wahrscheinlich nicht mitnehmen wollt auf eure Mars-Mission, weil sie da wirklich nicht viel hilft. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool, wenn man das sagen kann. Neurowissenschaften, das klingt nach Forschung, das klingt nach Medizin, man kann den Doktortitel machen. Zusammengefasst, meine Eltern haben keine Ahnung, was ich mache, aber sie sind sehr stolz auf mich. Gut, wenn ich dann so ein bisschen aushole und sage, ich bin soziale Neurowissenschaftlerin und beschäftige mich mit so Sachen wie Verständnis und Mitgefühl, ändert sich dieses Bild manchmal so ein bisschen. Also, warum erforscht man sowas? Naja, wir sind Neurowissenschaftlerinnen, wir wollen den Menschen verstehen, wir wollen das Gehirn verstehen. Und was ist der Mensch, wenn nicht ein wahnsinnig soziales Wesen?
Okay, erste Frage, die sich da auftut, ist: Ist er das? Immerhin haben wir eine ganze Menge soziale Probleme, an denen wir immer wieder auf die gleiche Art und Weise scheitern. Der Zustand des Planeten lässt sich immer schlechter ignorieren. Unsere Zukunftsaussichten sehen auch ziemlich miserabel aus. Und genau genommen wünscht sich erstmals der Mehrheit der jungen Leute in die Vergangenheit zurück. Mit anderen Worten, wir sind fertig. Insofern ist es kein Wunder, dass wir uns in regelmäßigen Abständen fragen, ob der Mensch wirklich im Grunde gut ist oder des Menschen Wolf oder ob das Leben nicht einfacher wäre, wenn wir das mit dem Sozialsein gar nicht erst versuchen. Also, was sagt die Wissenschaft? Naja, die sagt erstmal, es ist kompliziert. Gut, das sagt die zwar immer, aber in diesem Fall stimmt es. Weil wir sind eine ganze Menge Menschen und wir können uns nicht mal darauf einigen, welche Farbe dieses Kleid hat. Die meisten hier wissen es wahrscheinlich, aber ich frage trotzdem nochmal, wer sieht es in Weiß-Gold? Wer sieht es in Schwarz-Blau? Wer ist überrascht, dass ich gefragt habe? Immer noch so viele, sehr schön. Für einige habe ich jetzt eine sehr schlechte Nachricht. Das Kleid ist definitiv schwarz-blau. Das ist das gleiche Kleid auf einem anderen Foto. Ich gehöre auch zu den Menschen, die es in Weiß-Gold sehen und ich kann mein Gehirn nicht vom Gegenteil überzeugen. Der Mechanismus, der dahinter steckt, ist, dass unser Gehirn bei Sachen, die im Gegenlicht erscheinen, Blautöne rausrechnet. Das ist ungeheuer praktisch, wenn wir zur blauen Stunde betrunken nach Hause wanken, weil wir dann nicht davon ausgehen, jemand hat die Stadt blau angemalt. Wir wissen, das sieht nur so aus wegen dem Hintergrund. Aber der Schwellwert, wo das passiert, ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Es gibt also eigentlich eine gute wissenschaftliche Erklärung, der wir folgen könnten. Oder auch einfach komplett ausrasten. Jetzt wissen wir, dass Justin Bieber es in blau-schwarz sieht. Kim und Kanye sind sich uneinig und jetzt getrennt. Und Taylor Swift ist confused and scared in Großbuchstaben. Wir sehen also alle die Welt sehr unterschiedlich und sind gleichzeitig nicht gut darauf zu sprechen, wenn das passiert. Und trotzdem müssen wir irgendwie alle miteinander klarkommen. Wie geht das? Um das zu verstehen, versuchen wir in der Wissenschaft, solches Kuddelmuddel so ein bisschen runterzubrechen auf einfache Fragen, wie zum Beispiel: Möchtest du was abgeben? Von dem Spiel haben vielleicht einige schon mal was gehört, das nennt sich Diktatorspiel. Da kriegt eine Person 10 Euro in die Hand gedrückt und darf jetzt entscheiden, ob sie was davon an eine unbekannte Person überweisen sollte. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, kennt die Person nicht, wird sie nie wiedersehen, bringt uns überhaupt nichts. Und doch, durchschnittlich überweisen Menschen 3 Euro. Fast niemand gibt nichts. Und das ist viel mehr, als uns der Homo economicus vorhergesagt hätte. Und wenn wir dabei ins Gehirn gucken, sind die Menschen sogar noch glücklich dabei. Und das ist ziemlich cool, weil alles, was das Belohnungszentrum aktiviert, das machen wir ganz mühelos einfach immer wieder. Schokoriegel prokrastinieren wir nie. Aber das klingt doch dann eigentlich schon wieder alles ziemlich gut. Wenn das so schön ist und wir teilen doch alle voll freiwillig und so, dann brauchen wir ja sowas wie Steuern gar nicht. Dann können wir uns ja einfach auf die sozialen Fähigkeiten des Menschen verlassen. Ja, stellt sich raus, wenn wir so ein bisschen an dem Paradigma rütteln und ein bisschen was verändern, ist dieses Diktatorspiel sehr anfällig für die leichtesten Ausreden, für Gruppendenken und so. Und das ist das Problem. Großzügigkeit wird überschätzt, spätestens beim dritten Mal fragen. Die funktioniert richtig gut bei so Sachen wie Familien, bei Hilfsgütern, bei klar verständlichen Katastrophen. Aber so unseren Alltag können wir darauf nicht aufbauen. Also, was dann? Back to the roots. Wenn Wissenschaft nicht weiter weiß, dann guckt die sich immer gerne kleine Kinder an. In der Hoffnung, dass die unseren Vorfahren so ein bisschen ähnlicher sind als der handelsübliche Steuerberater. Also wie ist das mit Kindern so im Alter von 2 bis 3 Jahren? Mögen die was von ihrem Keks abgeben? Naja. Geht so. Das heißt aber nicht, dass ihnen die anderen kleinen Kinder egal sind. Tatsächlich bevorzugen sie die Welt, in der einfach jeder einen Keks hat. Ha! Sozial sein, ohne auf irgendwas zu verzichten. Das ist natürlich die beste aller Welten. Aber die Kinder sind von Anfang an auch dazu bereit, dafür Zusammenarbeit zu riskieren. Wie krass das ist, versteht man erst, wenn man Schimpansen auch vor eine Aufgabe setzt, wo sie an einem Strang ziehen müssten, um diesen Obstkorb zu kriegen. Schimpansen sind überhaupt nicht doof. Rein kognitiv verstehen die sofort, was sie tun müssen. Aber rein praktisch isst danach der Ranghöhere alles auf und der andere sitzt beleidigt in der Ecke. Das Ganze funktioniert exakt einmal. Kleine Kinder verstehen, dass von der Zusammenarbeit nach und nach jeder profitieren muss. Und das erlaubt ihnen, diese Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten über lange Zeit. Das ist toll, denn Zusammenarbeit schafft Mehrwert. Besonders für eine Spezies, die allein evolutionär ehrlich gesagt nicht viel zu bieten hat. Zusammenjagen wir Mammuts, wo wir alleine nur Karotten hätten, und bauen eine ganze Zivilisation, obwohl die wenigsten von uns verstehen, wie Elektrizität funktioniert. Es ist also eigentlich nicht überraschend, dass wir zuerst sozial sind, bevor wir großzügig werden. Aber auch das klingt ja eigentlich schon wieder wie eine richtig gute Nachricht. Wir verstehen also, wie Zusammenarbeit funktioniert von klein auf. Wenn das alles so schön ist, wie kommt dann das Böse in die Welt? Liebe den Applaus von den jungen Mädchen. Also, oder warum sind diese sozialen Menschen nie in meiner Arbeitsgruppe oder in meiner Nachbarschaft? Naja, wir wissen ja jetzt schon viel von dem, was Zusammenarbeit braucht. Es sollte daraus Mehrwert entstehen. Das liegt uns einfach immer besser als alles, wo es einen Interessenkonflikt gibt, wo wir um einen Preis konkurrieren müssen. Dazu brauchen wir ausgeglichene Verhältnisse. Wir sind ja sozial, weil wir Angst haben, dass die anderen sonst nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Wenn wir dagegen alle Zügel in der Hand haben, sind wir sofort gleich weitaus weniger großzügig. Und das sorgt dann wieder für Schwierigkeiten auf der anderen Seite. Sowas wird immer gerne Neidkultur genannt, aber eigentlich ist jede soziale Spezies sehr sensibel dafür, was die anderen auf dem Teller haben. Und zuletzt braucht Zusammenarbeit auch Vertrauen. Wir denken immer, das ist was ganz Romantisches, was man nur so für Ehe oder sowas aufbewahrt. Aber eigentlich ist Vertrauen ein Grundpfeiler von allen Beziehungen und vor allen Dingen von der menschlichen Zivilisation. Denn jede Art von Zusammenarbeit braucht am Anfang immer einen, der was riskiert, der den Sprung ins kalte Wasser wagt, auf die Gefahr hin, dass man dabei auch mal hängen gelassen werden könnte. In den meisten Fällen kommen Menschen uns ja entgegen, wie wir gelernt haben. Na. Das heißt, eigentlich haben wir Menschen gute soziale Fähigkeiten und wir könnten eine Gesellschaft bauen, wo wir aufeinander achten. Das Problem ist, dass wir uns oft selbst im Weg stehen und dabei am Individualismus aufhängen. Das gilt auch für unsere globalen Probleme und alle Versuche, sie zu lösen. Schließlich ist auch das letztendlich eine Kooperationsaufgabe. Das heißt, sie scheitert wieder ein bisschen an den gleichen Sachen. Die ausgeglichenen Verhältnisse sind schwierig, wenn die einen Leute mit regionalen Biotomaten alles geben und reiche Leute einfach machen, was sie immer so machen. Auch den Mehrwert vergessen wir oft, den es bringt, die Umwelt zu schützen. Dann müssen erst ExpertInnen kommen und uns vorrechnen, wie viel die Bienen wert sind oder der Amazonas, wie viel Geld wir sparen, wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten oder wie viel die Energiewende bringen würde, selbst wenn der Klimawandel nicht real ist. Dass all diese Sachen in unseren ökonomischen Modellen überhaupt nicht vorkommen, kann ziemlich oft auch zu komischen Rechnungen führen. Wenn man zum Beispiel AktionärInnen fragt, wie sich der Globus demnächst erwärmen wird und die große Mehrheit antwortet auf 2 bis 3 Grad, dann fragt man sich schon, ob die wissen, was das heißt. Und natürlich ist das Ganze auch wieder eine Vertrauensfrage. Wobei unsere Tendenz immer dahin geht zu sagen, wir tun bestimmt schon ganz viel und die anderen tun bestimmt nur so. Diese Art von Selbstüberschätzung ist allerdings auch einfach nur menschlich. Wir sehen die auch bei so Sachen wie, wo kommen die 41% der CDU her bei 68% Wahlbeteiligung? Oder warum gibt es 0er Geburtstagskerzen? Niemand wird 0 Jahre alt, ihr Trottel. Oder wenn wir selbst sowas sagen wie, Kroatien ist dieses Jahr der absolute Geheimtipp, weil wir das irgendwo gelesen haben und denken, alle anderen Menschen haben das irgendwie nicht mitgekriegt. Die machen völlig willkürlich Urlaub in Bottrop oder so. Genauso glaubt eine Mehrheit, dass nur eine Minderheit an den Klimawandel glaubt. obwohl selbst in den USA 66-80% sind. Oder wir sagen solche Sachen wie, Deutschland kann das Klima nicht alleine retten, obwohl unser Anteil am Ausbau der Erneuerbaren 2021 bei weltweit 0,5% lag. Das heißt, der Klimawandel ist gar nicht so eine Sache, wo niemand seine Arbeit macht. Aber wir wissen ja schon, wir sind ein bisschen anfällig für Denkfehler. Da ist zum Beispiel die Egocentricity Bias, mit der wir immer ein bisschen zu stark von uns auf andere schließen und dann denken, unsere Perspektive auf eine Situation wäre universell. Das ist blöde, weil das größte Mitgefühl bringt uns nichts, wenn wir die Bedürfnisse des anderen nicht verstehen. Für die in den hinteren Reihen, sie hält einen Fisch in den Armen. Beim Klimawandel kennen wir das Ganze als, es kann gar nicht wärmer werden, bei mir hat's geschneit. Andere Probleme, die Status Quo Bias. Wir diskutieren jede Veränderung, aber nicht den merkwürdigen Zustand, in dem wir stecken. Oder die Sunk Cost Fallacy. Wir hängen an Ideen fest, einfach weil wir so viel Zeit und Geld investiert haben, ganz egal, ob sie eine gute Idee sind oder nicht. Oder die Anchorship Bias, mit der wir Informationen lieber mögen, die uns einfach weitermachen lassen wie bisher, anstatt solche, die uns aus der Bahn werfen. Okay. Dann erzählen wir zum Beispiel, dass die Erneuerbaren irgendwie anstrengend wären oder zu teuer oder sonst wie, weil wir das irgendwo gelesen haben, dass sie problematisch sind oder sonst irgendwas mit sich bringen. Dabei sind wir schon so viel weiter, wie uns Daniel erzählt hat. Das wär's von mir. Schönen Abend noch.
Wow. Einen dicken Applaus für Franka. Jetzt kommt ihr aber bitte direkt mal alle bitte auf die Bühne. Also das war ja unglaublich. Das ist immer schlimm, wenn man sich da plötzlich auch noch drin wieder entdeckt und so. Aber jetzt kommen wir ja zum Finale. Am besten stellt ihr euch sozusagen in der Reihenfolge genau zack, 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 schubs zur Seite. Und wir machen das jetzt einfach wie folgt. Ne? Ihr kennt das so gleich, das Volume Rate Meter. Das seid ihr. Ich würde jetzt gleich einfach mal Folgendes sagen. Nummer 1 nach vorne. Was ist der? Ihr gebt Applaus. Ja, nein, vielleicht viel. Ja. Wow. Wow, da habt ihr es aber wirklich spannend gemacht. Ich dachte, ja komm, dann Nummer 2. Einmal das Applausometer für ihn. Ja. Ja, dann würde ich sagen Nummer 3. Sarah. Die Sarah. Flatter, 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 flatter. Ja, inklusive Pfeifen. Woo. Ja, und dann die Franka. Also, Also normalerweise hätte ich jetzt erstmal die kooperativ entscheiden lassen, wer gewonnen hatte. Ich würde jetzt erstmal sagen, Sarah, ich habe dich rausgehört. Seht ihr das auch so? Wir müssen es ja kooperativ. Franka. Oh, ja, ja, ich fand alle toll. Also darum ist nur die Frage, wollt ihr euch deine These machen? Weil wir haben diese Wissenschaft. Im Endeffekt steht ihr alle vier auch als Synonym für die Wissenschaft. Darum wollt ihr euch den teilen? Nehmt ihr sozusagen für das Buchprojekt, ihr könnt einen Grimme-Preis gewinnen für euer Buch oder einen Wanderpokal. Also mit anderen Worten, wir haben dann glatt am Ende sogar noch die These für Cooperation und Connection macht sozusagen Zusammenhalt, gemeinsame Projekte. Viel Erfolg. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen, unterhaltsamen Abend, viele Erkenntnisse. Und ich würde mal sagen, kommt jetzt einmal nach hier vorne. Und dann wird mal richtig, richtig, richtig dicker Applaus. Und jetzt nur eine Sache. Dieses Buch, von dem ihr da gesprochen habt, Ihr habt mir eins geschenkt, das ist jetzt wieder nichts. Könnte ich da auch noch ein Autogramm haben? Habt ihr noch irgendwie hinterher für die anderen auch welche da? Also ich würde jetzt mal sagen, jetzt haben wir gute Connections zu den Autoren nach ganz oben in die Chefetage. Ihr kommt gleich vielleicht einfach zur Rakete. Dann macht ihr sozusagen noch ein bisschen Sprechen, Austausch und was ihr so wollt. Und ansonsten würde ich sagen, nehmt ihr auch hier den ganzen Pokal mit nach Hause, oder? Ja, ah ja. Und an der Stelle müssen wir das mal sagen, weißt du, ihr wart natürlich das beste Publikum, was es heute überhaupt auf dem Dings gab. Aber natürlich herzlichen Dank auch an alle Engel, die zu dieser ganzen Show beigetragen haben. Wir haben die Kamerakinder, nenne ich es jetzt mal wie früher. Es gibt Übersetzerinnen, es gibt Menschen am Ton, es gibt einen Vlog. Eigentlich gibt es alles. Also eigentlich ist hier alles selbst organisiert und die Utopie, von der du erzählt hast, diese Utopie leben wir doch hier. Darum, wir sind der Beweis, dass das funktionieren kann. Darum, dickes Danke, dass ihr da wart. Und dann sagen wir, ja. Wir sehen uns an der Rakete. Wir fliegen an der Rakete. Wir haben genug Wissenschaftlerinnen dabei. Also ab. Jetzt hier aber ab von der Bühne. Ich freue mich total.